habe ich so auf dieser Reise nicht empfunden. Also ich habe mega tolle Momente gehabt, die ich auf gar keinen Fall missen möchte, niemals nie. Aber dieses Freiheitsgefühl auf dem Fahrrad ist unvergleichbar. Ich weiß nicht, dieses ständige Draußensein und sich über nichts mehr Gedanken zu machen, außer wo esse ich, wo kriege ich das Trinken her, wo stelle ich mein Zelt auf, ist einfach so unbeschreibbar. Ich vergleiche mich halt ganz oft mit den Leuten, die halt auch so mit dem Fahrrad oder allgemein gerne draußen unterwegs sind und draußen zelten und irgendwie, keine Ahnung, draußen ihr Lagerfeuer machen und so. Und ich will das halt auch, weil ich weiß, wie cool das ist und wie viel mir das gibt. Und deswegen möchte ich halt auch so leben. Nur habe ich halt davor Angst. Für mich war das irgendwie so ein Befreiungsschlag alles, weil ich einfach alles gemacht habe, was ich schon immer machen wollte. Ich war so genau die Version von mir, die ich immer sein wollte.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster, und freue mich, dass du reinhörst in diese Folge. Empfehle dir sehr, diese Folge auch zu Ende zu hören, denn es ist eine inspirierende Folge. Ich habe heute jemanden zu Gast, eine Frau, die trotz etlicher Widrigkeiten ihre Träume lebt. Jasmin Böhm. Jasmin war hier im Podcast schon zu Gast vor einigen Jahren. Damals ist sie mit ihrem gerade mal ein paar Jahre alten Sohn von Hessen mit dem Fahrrad aufgebrochen gen Südeuropa. Wir haben über ihre Vergangenheit gesprochen, über die Trennung vom Vater ihres Sohnes aufgrund von Gewalt in der Beziehung, über den bewegenden Tod ihrer Mutter und über ihre konsequente Entscheidung für das Leben eines Abends in der Badewanne. Jasmin war und ist alleinerziehend, hat keine reiche Familie im Rücken, hat aber trotzdem gesagt, ich reise jetzt. Ich reise mit meinem Sohn und ich versuche irgendwie damit Geld zu verdienen. Wir sprechen heute darüber, was passiert ist nach dieser Fahrradtour nach Südeuropa vor einigen Jahren. Unter anderem sind die beiden, Jasmin und ihr Sohn, mit dem Fahrrad ans Nordkap gefahren. Ich habe Jasmin erreicht in Osttimor. Sie ist nämlich jetzt gerade seit etwa einem Jahr mit ihrem Sohn unterwegs auf dem Landweg nach Australien. Es gibt also eine Menge zu erzählen. Wir sprechen aber nicht nur über dieses Reisen in ferne Länder oder eben in Nordeuropa ans Nordkap, was alleine schon ein ganz besonderes Erlebnis ist. Ich bekomme immer wieder mal Anfragen von Menschen, die gerne von ihren Reisen in die weite Welt erzählen möchten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Reisen, die sind natürlich für diese Personen was ganz Besonderes. Aber mir fehlt da manchmal eben das, was für euch, die diesen Podcast hören, wirklich relevant ist. Was bedeutet das vielleicht für einen Alltag, für diejenigen, die gerade nicht so eine große Reise machen können, die nicht ein Jahr sich irgendwo rausnehmen können? Was können wir wirklich für den Alltag mitnehmen aus diesen Erlebnissen, die die Menschen unterwegs haben? Das ist mir immer ganz wichtig, hier im Podcast rüberzubringen. Und bei Jasmin ist das tatsächlich da. Da geht's nicht nur um das Reisen, um fremde Kulturen. Wie gesagt, alles wichtige Erfahrungen, aber es geht noch um einiges mehr. Es geht um dieses Träume verwirklichen, trotz Widerständen, obwohl du auf dich alleine gestellt bist, obwohl du nicht weißt, wie du vielleicht in 2-3 Monaten die Dinge bezahlen sollst, die da auflaufen, irgendwelche Rechnungen oder Equipment, was du brauchst, obwohl du Verantwortung hast für einen anderen Menschen und sich dann nicht klein zu machen, sondern groß. Wir sprechen auch über Ängste. Jasmin, das sagt sie selber, ist eine ängstliche Person, und das ist auch nicht einfach nur so dahingesagt. Aber sie geht trotzdem in viele für sie unangenehme Situationen rein, weil sie das Gefühl hat, dass in diese Situation etwas auf sie wartet, was ja noch wichtiger ist als die Angst, die sie hat. Die Angst, die steht auch im Titel von Jasmins neuem Buch. Das heißt nämlich, Hallo Angst, ich mach's jetzt doch, und erzählt die Geschichte von der Fahrradreise ans Nordkap. Alle Infos und Links zu dem Buch und zu Jasmin, die packe ich euch natürlich in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet. Den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com/freiraus. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit Jasmin. Wir gehen gleich rein in das Gespräch, nachdem wir noch einmal tief durchgeatmet haben. Ich habe an dieser Stelle ein schönes Zitat für dich. Die Natur muss gefühlt werden. Wer sie nur sieht und abstrahiert, kann Pflanzen und Tiere zergliedern. Der wird die Natur zu beschreiben wissen, ihr aber selbst ewig fremd sein. Ist von Alexander von Humboldt und beschreibt auf wunderbare Art und Weise die Philosophie der Reisemanufaktur Fram Science and Travel. Gegründet hat Fram Science and Travel Dr. André Baumeister, der hier auch im Podcast schon des Öfteren zu Gast war und der auf den Reisen, die er anbietet, Abenteuer mit Wissenschaft verknüpft. Wenn du mit Fram Science and Travel unterwegs bist, dann bekommst du einen tiefen Einblick da rein, wie unser Planet funktioniert und du wirst kulturelle, geografische Besonderheiten verschiedener Destinationen hautnah erleben und erfahren. Du kannst mit André und seinem Team unter anderem in die rumänischen Karpaten aufbrechen, in die marokkanische Sahara, zu den Orcas und Buckelwalen im Norden Norwegens oder zu den abgeschiedenen Vulkaninseln der Bandersee. Die Exkursionen jetzt im Sommer sind schon fast alle ausgebucht, aber ab Herbst hast du wieder die freie Auswahl. Es waren schon einige FreiraushörerInnen mit Fram Science and Travel unterwegs und total begeistert. Wenn du in diesem Jahr 2025 noch eine Reise buchst bei Fram Science and Travel und bei der Buchung angibst, dass du frei raushörst, dann bekommst du sogar 10% Rabatt auf den Reisepreis. Und das ist bei so einer Reise eine ganze Menge. Alle Infos, alle Reiseziele findest du auf framsciencetravel.de. Fram Science Travel, alles zusammengeschrieben.de. Jasmin, herzlich willkommen bei Frei Raus wieder.
Ja, schön, dass ich wieder da sein darf.
Du bist jetzt gerade wo mit deinem Sohn Emil?
Wir sind gerade in Osttimor. Das liegt überhalb von Australien.
Ja, gute Ergänzung. Die Hörerinnen und Hörer sind mit Sicherheit alle ganz bewandert, geografisch und reisemäßig, aber Osttimor ist nun tatsächlich doch speziell.
Ja, das stimmt. Ich werde ganz oft gefragt, wo ich denn genau bin und was Osttimor ist, wo das liegt und so.
Ist es ein eigenes Land?
Ja, genau, ja.
Ich frage nur wegen Stadt, Land, Fluss nächstes Mal. Ne? So eine Antwort, die dann nicht jeder hat, wo es gut Punkte gibt. In der Nähe von Australien schon. Ihr seid auf dem Weg nach Australien. Ne? Das ist jetzt euer nächstes großes Ziel, beziehungsweise das Ziel, das ihr ja schon seit einigen Monaten habt.
Ja, also wir sind jetzt seit einem Jahr unterwegs auf dem Land- und Seeweg sozusagen nach Australien, ohne zu fliegen. Genau, wir sind vor einem Jahr im April losgestartet und sind immer noch unterwegs und haben es jetzt schon fast am Ziel geschafft. Aber jetzt hier wird es halt sehr knifflig, weil jetzt kommt eine schwierige Strecke, nämlich wie geht's von hier nach Australien rüber. Jetzt müssen wir schauen, ob wir ein Segelboot finden oder ein Boot, das uns mitnimmt, weil offiziell gibt's dann nichts rüber. Und wenn wir drüben ankommen, wollen wir eine Fahrradtour machen.
Einmal rum, einmal durch, einmal irgendwo einen Abschnitt an der Küste. Australien ist ja groß. Habt ihr da einen Plan? Oder habt ihr eine Zeit, in der ihr euch einfach treiben lasst?
Ja, also wir haben 3 Monate wegen dem Visum. Und ich habe ganz lange überlegt, wo wir langfahren. Es gibt natürlich die Möglichkeit, entweder im Westen entlang, im Osten entlang, durch die Mitte durch oder im Süden entlang. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ich finde, wenn wir es schaffen sollten, mit dem Segelboot anzukommen, dann sind wir im Norden. Und so irgendwie rein von der Reise her macht es für mich Sinn, vom Norden in den Süden irgendwie zu fahren. Deswegen war entweder die Frage, ob wir direkt in Darwin starten und einmal durchs Outback rüber an die Ostküste fahren, was aber auch schon allein diese Strecke schon 3000 Kilometer sind. Und dann nochmal die Ostküste runter sind auch nochmal so 3000 mindestens. Und das ist, glaube ich, zu lang für 3 Monate für uns. Also wir sind jetzt seit einem Jahr nicht mehr Fahrrad gefahren. Und auch wenn wir sehr fahrraderprobt sind von unseren alten Reisen, müssen wir da erstmal wieder reinkommen. Und ja, deswegen weiß ich nicht, ob das so Sinn macht. Das muss ich mir noch überlegen. Aber wahrscheinlich entweder das oder wir fahren an der Ostküste von ganz oben runter nach ganz unten.
Das ist aber schon so, dass ich folge euch tatsächlich, verfolge diese Reise auch auf Instagram, wie viele, habe ich das Gefühl, was so das große Ziel ist, oder? Wieder auf dem Fahrrad zu sitzen und diese Fahrradreise zu machen, auch wenn es natürlich um den Weg dahin geht, aber das steht so da oben, ne? Auch für Emi, glaube ich, als das große Ding, was ihr dann endlich wieder machen könnt, ne?
Ja, total. Also es fiel uns, also vor allem mir, am Anfang extrem schwer, ohne Fahrrad unterwegs zu sein, weil wir jetzt die letzten 4 Jahre halt immer nur mit dem Fahrrad unterwegs waren. Und dann plötzlich das Fahrrad nicht mehr dabei zu haben, ich wusste überhaupt nicht, wie man ohne Fahrrad so lange reist. Also klar, wir waren zwischendurch immer mal in Urlauben ohne Fahrrad und es war auch cool, aber ich hatte einfach so, okay, Australien ist unser Ziel, aber wie kommen wir dahin? Wie lange bleiben wir in den einzelnen Ländern? Wie viel schaut man sich jetzt an? Macht man jetzt all das Sightseeing, was man so machen muss? Oder wie lässt man sich dann treiben ohne Fahrrad? Weil mit dem Fahrrad ist halt einfach so, ja, man sucht sich eine Strecke aus und es ist egal, ob da jetzt so Sightseeing-Punkte an der Strecke liegen oder nicht. Man erlebt einfach das Land auf dieser Strecke, egal wo die halt langführt. Und egal wo sie langführt, es wird immer perfekt sein, da wo sie halt eben langführt. Und wenn man aber quasi die Möglichkeit hat, mit dem Bus und Zug überall so hinzufahren, dann macht man sich wesentlich mehr Gedanken, was will ich denn sehen, was wollen wir sehen, wo wird es schön sein und so. Und das war voll ungewohnt gewesen.
Wie hat das funktioniert für euch jetzt nach der Zeit? Ihr seid jetzt ein Jahr unterwegs, also einen kleinen Eindruck hast du jetzt von dem Reisen ohne Rad.
Ja, also irgendwann habe ich mich schon dran gewöhnt. Es hat ein paar Monate gedauert, aber es ist immer noch so, dass ich das Fahrrad extrem vermisse und E-Mail auch auf jeden Fall. Also wir sind jetzt, ich habe nach einem halben Jahr gesagt, ich könnte jetzt eigentlich auch wieder zurück, weil es einfach auch viel zu planen und viel zu organisieren war. Und E-Mail hat halt ständig überall Kinder getroffen, immer und immer und immer wieder. Und für mich war es aber irgendwie schwer, so Kontakte zu haben in manchen Ländern, weil es einfach Kinder sind halt da irgendwie unkomplizierter und treten mit jedem in Kontakt, ob sie die Sprache mit denen sprechen oder nicht. Aber bei Erwachsenen ist halt gerade, wenn die Kulturen so verschieden sind, irgendwie schwieriger, da so intensivere Kontakte zu haben, auch gerade wenn man keine Touristen irgendwie findet. Und dann ist es meistens sehr oberflächlich gewesen und das hat mich dann mit der Zeit irgendwann ein bisschen belastet. Und es gab auch einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt komplett zurück. Aber da aus diesem Tief bin ich jetzt wieder raus und jetzt freue ich mich einfach mega auf diese Fahrradtour, dieses Freiheitsgefühl beim Fahrradfahren, das habe ich so auf dieser Reise nicht empfunden. Also ich habe mega tolle Momente gehabt, die ich auf gar keinen Fall missen möchte, niemals nie. Es war eine mega krasse Reise, aber dieses Freiheitsgefühl auf dem Fahrrad ist unvergleichbar. Ich kann es einfach, ich weiß nicht, dieses ständige Draußensein und sich über nichts mehr Gedanken zu machen, außer wo esse ich, wo kriege ich das Trinken her, wo stelle ich mein Zelt auf, ist einfach so unbeschreibbar, keine Ahnung.
Wie macht ihr das denn mit dem Rad? Weil jetzt habt ihr ja kein Rad, dann kommt ihr in Australien an, hoffentlich bald irgendwie. Und dann braucht ihr ja da zumindest 2 Räder, vielleicht auch 4 Räder unterm Hintern. Dann können wir auch drüber sprechen, wie ihr das dann machen wollt.
Ja, das ist eine gute Frage. Also der Plan ist, dass wir einmal mein Fahrrad haben und dann das Fahrrad von Emil und dass ich das irgendwie mit so einem Seil quasi verbinde, dass ich ihn auch mal ziehen könnte. Das Problem ist nur, dass es extrem schwer ist, das rüberzuschicken. Also das hatte ich mir nicht so schwer vorgestellt, weil mit DHL gibt es eigentlich ein Packmaß von so 3 Meter oder so, wenn man alles zusammenrechnet. Und jetzt ist es aber das Problem, dass die das irgendwie mit Emirates oder so schicken und dann ist es nur noch bei 2 Metern und das passt alles gar nicht. Wenn ich das so zusammenrechne, kriegt man da kein Fahrrad rein. Selbst wenn ich es in 2 verschiedene Kartons mache und in der einen nur den Rahmen und in den anderen die Reifen und so, würde das trotzdem zu kurz sein, um das zu schicken. Jetzt halt die Frage, ob wir uns das doch in Australien dann Fahrräder kaufen und wieder verkaufen. Was vielleicht auch einfach Sinn machen würde. Aber ich will halt schon ein gutes Fahrrad haben, weil wenn wir so eine lange Strecke fahren, kann ich mir nicht vorstellen. Und gerade bei dem ganzen Gepäck ist ja auch wichtig, weil mein anderes Fahrrad, es hat halt einen Stahlrahmen zum Beispiel. Ich bin mir da sicher, dass es dieses ganze Gewicht halt auch wirklich hält. Und das ist halt auch wirklich wichtig, weil wir da ja immer so 60, 70 Kilo dranhängen haben mit dem ganzen Kram, den wir brauchen für 2 Personen. Ja, das macht mir jetzt gerade so ein bisschen Sorgen, weiß ich auch noch nicht so richtig, wie wir das machen sollen. Mein Papa rennt die ganze Zeit zu Posten, redet mit denen und wir versuchen das jetzt gerade so zu regeln. Ansonsten versuche ich in Australien mal ein paar anzuschreiben und zu fragen, ob man da sich ein Fahrrad auch leihen könnte oder so.
Wie gehst du damit um, nicht zu wissen, wie das alles genau funktioniert und dass ja dann doch bald jetzt ansteht? Zum Beispiel die Überfahrt jetzt erstmal nach Australien und dann diese Reise mit dem Fahrrad durch Australien. Ist es für dich Business as usual, weil das immer so ist? Oder ist das tatsächlich so, wow, jetzt weiß ich auch gerade nicht, jetzt bin ich ein Stück weit überfordert? Oder beides?
Also es nervt mich auf jeden Fall, aber es ist schon normal, weil auf dieser Reise einfach so viele Punkte sind, dass man nicht so weit planen kann. Also klar hätte ich mich früher mit dem Fahrrad auseinandersetzen können, aber für mich war gar nicht klar, ob wir es überhaupt hierher schaffen. Für mich war lange Zeit gar nicht klar, ob ich die Reise weitermachen möchte. Deswegen habe ich mich da erstmal drum bemüht, dass ich irgendwie aus diesem mentalen Tief rauskomme und alles andere war vollkommen nebensächlich. Dann habe ich mich bemüht, dass wir irgendwie rechtzeitig aus Indonesien rauskommen, was super, super schwer war. Und ich einfach immer nur die nächsten Steps geplant habe und allein das schon echt viel, viel, viel Aufwand war, weil das halt alles zeitlich immer passen muss und es nicht immer alles zeitlich passt. Und dann war ich zwischendrin noch im Krankenhaus und Emil war dann krank gewesen und das hat uns auch zurückgeworfen und da war keine Zeit, um mehr zu schauen, wie kriege ich das Fahrrad darüber, weil das einfach in so weiter Entfernung war, ich immer noch irgendwo in Lombok unterwegs war und noch gar nicht daran gedacht habe, dass wir wirklich bald auf so einem Fahrrad sitzen. Ob wir es hier nach Dili schaffen, wusste ich halt auch nicht, weil ich nicht wusste, ob wir es aus Indonesien rechtzeitig rausschaffen, ob wir am Ende doch fliegen müssen. Macht es dann Sinn überhaupt, nach Dili zu fliegen, weil die Flüge extrem teuer waren, also hier in Osttimor? Oder sollte ich dann, wenn ich eh fliegen muss, direkt nach Darwin fliegen, weil für was mache ich dann diesen Zwischenstopp und so? Also das war alles gar nicht klar. Komme ich hier überhaupt an? Klappt es, dass wir wirklich bis nach Osttimor ohne Flugzeug unterwegs sind? Und deswegen habe ich immer alles einfach auf mich zukommen lassen, den nächsten Schritt geplant. Und jetzt ist halt der nächste Schritt quasi zu schauen, wie kommen wir rüber. Ich habe jetzt die letzten Tage in ganz vielen Foren geschrieben und werde jetzt halt eine Woche abwarten oder zwei. Und wenn sich nichts ergibt, dann werde ich rüberfliegen müssen. Dann haben wir es halt in Anführungszeichen nur nach Osttimor geschafft. Dann auch kein großes Versagen. Und dann werde ich halt weiterschauen jetzt die nächsten Tage und das mit dem Fahrrad planen, während ich auf eine Antwort warten muss. Und so ist das halt sehr knapp, aber ist halt so.
Ja, aber es ist vielleicht auch ein Stück weit so ein Schutzmechanismus für dich oder vielleicht auch für diese Reise, für das Gelingen dieser Reise. Dann eben erst die Probleme zu lösen, wenn sie auftauchen. Wenn du es jetzt alles schon durchdenken würdest, würdest du wahrscheinlich sagen, ey, das geht gar nicht, ich höre auf, ich fliege nach Hause, ne? Weil es so viel ist, was dann offen ist.
Ich hätte ja gar nicht die Überfahrt zum Beispiel planen können, ohne zu wissen, wann bin ich überhaupt hier in Osttimor, wann komme ich hier genau an. Ich dachte, ich wäre hier vor 3 Wochen, aber jetzt bin ich erst jetzt hier angekommen, also vor 2 Tagen. Und das Gleiche mit dem Fahrrad schicken. Ich musste erst mal wissen, wo soll ich das dann überhaupt hinschicken? Schicke ich das jetzt nach Darwin? Schicke ich das nach Cairns? Werde ich fliegen müssen? Werde ich segeln? Wo komme ich dann jeweils an? Und so, das ist halt, alles bedingt sich halt irgendwie. Deswegen kann man immer erst die nächsten Schritte planen, wenn man den letzten Schritt halt erst geschafft hat. So.
Ich erinnere mich, wir haben ja schon mal ein Gespräch geführt. Da haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass du irgendwann gesagt hast, ich breche jetzt hier aus einer Beziehung, aus der Emil kommt, die für dich sehr ungesund war, die von Gewalt geprägt war, diese Beziehung zu verlassen. Dann irgendwann deine Jobs aufzugeben und zu sagen, wir reisen jetzt hier, Emil und ich. Aus dem Grund auch, weil du gesagt hast, ey, ich komme hier auf keinen grünen Zweig. Ich kriege zwar irgendwie das hier finanziert, aber das ist so ein Hamsterrad. Ich arbeite nur, damit ich das irgendwie bezahlen kann hier mit der Wohnung, mit der Kita. Ich habe keine richtige Zeit für meinen Sohn. Ich bin hier total überfordert und bin hier raus. Wie ist das jetzt auf deinen Reisen? Es kommt ja schon auch durch. Reisen ist ja jetzt auch nicht nur dieses romantische Ding, wie sich das viele immer vorstellen. Wenn sie hören, hey, du reist jetzt mit ihrem Sohn auf dem Landweg nach Australien ein Jahr. Wie toll, ja. Da ist ja ganz viel, was auch nicht toll ist, ja, was nicht funktioniert. Zusätzlich hast du ja auch einen Job, nämlich, wenn man das so sagen kann, du bist Influencerin, ja, Autorin. Ich weiß nicht, ob du dich selbst als Influencerin bezeichnest, aber du erstellst zumindest viel Inhalte auf Social Media. Ja, und ich weiß, wie zeitfressend das ist, wie aufwendig das ist. Du bist ja im Prinzip Inhaberin einer Marketingagentur, eines Reisemagazins, ja, alles One-Woman-Show. Dann bist du Autorin und zusätzlich noch Mutter, ja auch alleinerziehend auf dieser Reise. Fühlt sich's manchmal auch zu viel an in der Situation? Oder würdest du sagen, es ist was ganz anderes?
Ich komme immer wieder an so Momente, wo ich so sage, was ist das für ein Scheiß? Ich kann es nicht alles gleichzeitig machen. Also weil es einfach sehr viele Dinge sind, die ich machen muss. Sei es jetzt halt irgendwie organisieren, wie geht es weiter, wo kommen wir hin, wie geht's hier weiter, brauche ich ein Visum, was brauche ich für die Einreise und so weiter. Wie komme ich da überhaupt hin? Die Busse, Züge, alles nachzurecherchieren und dann vor Ort nochmal die Leute zu fragen und so weiter. Also man stellt sich das so einfach vor, auf dem Landweg irgendwie bis Osttimor zu reisen, aber es ist in der Realität extrem kompliziert, weil ganz viele Gegenden sind halt einfach extrem untouristisch. Das ist nicht so, dass da einfach eine Zugstrecke von Frankfurt bis Osttimor ist und man da einfach immer wieder einsteigt und schön entspannt im Zug sitzt und dann steigt man aus und macht ein bisschen Urlaub und geht wieder in den Zug rein, sondern es ist halt extrem das Abenteuer. Also man muss sich halt richtig durchfragen und immer wieder schauen, okay, wie geht's denn eigentlich weiter? Wie kommen wir überhaupt in das andere Land? Und vor Ort sind ganz oft auch die Menschen auch ratlos und wissen es auch nicht und sagen so, nee, das geht gar nicht. Und ich denke halt immer, doch, es geht schon irgendwie. Aber da hilft dir halt Google nichts, da hilft dir ChatGPT nicht, da hilft dir gar nichts. Da kannst du nichts zu finden. Du musst dann einfach hingehen und nachfragen. Man muss mit den Leuten vor Ort fragen. Das heißt halt auch, es ist immer so eine Unsicherheit, auch an die Grenzen zu fahren oder an die Dörfer vor den Grenzen, weil du gar nicht weißt, komme ich da überhaupt weiter und gibt's da richtige Unterkünfte, falls wir nicht weiterkommen und so weiter. Das ist halt nicht immer alles so klar ersichtlich. Und die Busse sind auch nicht immer Busse, sondern man fährt manchmal bei irgendwelchen Leuten im Auto mit und denkt sich so, Alter, ich fahre hier bei irgendwelchen Fremden im Auto, was machen wir? Und sitze jetzt hier 24 Stunden in diesem Auto und fahre irgendwie durch so richtig arme Gegenden. Also es ist schon echt Abenteuer pur. Und da nebenbei halt noch zu arbeiten, ein Buch zu schreiben, was ich auf dieser Reise ja gemacht habe. Irgendwie, ich mache noch Unterricht an der Uni alle 2 Wochen. Dann Instagram ist, glaube ich, das zeitintensivste von allem, weil da Reels zu schneiden, Abendstories hochzudrehen, also nochmal hochzuladen, wenn man eigentlich todmüde ist und eigentlich nur schlafen möchte. Und auch da mache ich ja manchmal Kooperationen für Marken, wo ich denke, dass die cool sind, dass die unterstützt gehören und wir die sowieso mit dabei haben. Und das ist natürlich auch total der Aufwand. Das ist viel E-Mail-Verkehr, das hat ein langes Briefing, das muss genauso aussehen, wie die das haben wollen. Man schickt das hin und her und muss es wieder und wieder verbessern und so. Das ist ein ganzer Job so. Das ist schon viel, was man da machen muss und nebenbei halt Mama sein, Verantwortung haben und halt auch noch eine schöne Zeit haben wollen. In manchen Momenten war es zu viel, gerade in so Gegenden, wo es halt einfach kompliziert war. Also nach China war ich durch gewesen zum Beispiel, da war ich so, ich kann jetzt nicht mehr. Und dann habe ich in Thailand ein bisschen Urlaub gemacht mit ihm, aber das hat sich auch noch nicht so richtig angefühlt. Und dann haben wir mindestens 2 Monate in Bali verbracht und einfach echt gar nichts mehr gemacht, außer einfach nur zu surfen und am Strand zu sein. Und habe dann auch auf Instagram jetzt viel, viel mehr Pausen gemacht und so. Also ich habe so viel noch gar nicht erzählt, was wir alles gemacht haben, weil ich habe so viel Aufnahmen, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil wir so unfassbar krasse Dinge erlebt haben. Und da rauszusortieren und zu sagen, okay, ich schneide da jetzt was zusammen, das dauert halt ewig. Also ich könnte wahrscheinlich, wenn ich daheim bin, noch ein Jahr lang irgendwie Content drehen von der Reise mit Dingen, die ich noch nie erzählt habe.
Erzähl doch mal was du noch nie erzählt hast.
Zum Beispiel auf Instagram habe ich noch gar nichts von ganz Sumatra erzählt. Von ganz China habe ich nichts erzählt. Java habe ich noch nichts erzählt. Wir waren mit Walhaien tauchen, mit Schildkröten schwimmen, mit Babyhaien schwimmen. Wir waren bei so einem Tribe im Dschungel gewesen, bei denen wir 4 Tage übernachtet haben, die zum Teil noch nie Menschen von außerhalb gesehen haben, noch nie aus dem Dschungel draußen waren, die ihre eigene Sprache haben, mit denen wir irgendwie Waffen hergestellt haben und sonst was und gesehen haben, wie die sich halt einfach im Dschungel zurechtfinden. Das waren alles extreme Erfahrungen, also richtig, richtig coole Erfahrungen, alle, aber halt auch krass. Und danach habe ich immer erstmal Pause gebraucht, habe immer wieder so 3 Wochen einfach nichts gemacht danach oder halt nur gesurft und irgendwie am Strand gewesen. Aber ich habe es nicht immer geschafft, das alles schon zu teilen und zusammenzusuchen, was da passt, weil es einfach, das wird dem nicht gerecht, was wir erlebt haben zum Teil, weil das einfach, ja, das sind so krasse Erfahrungen, die will ich nicht einfach so in so einem kleinen Mini-Reel irgendwie zeigen und so, ja, da waren wir halt da. Das ist irgendwie zu krass dafür gewesen.
Das eine ist ja auch, das dann für Social Media zu verarbeiten oder in Reels zu verarbeiten. Da muss es ja auch erstmal, also für dich verarbeiten, ne? Oder ihr müsst es für euch verarbeiten. Das ist ja auch der Wahnsinn, was da dann jeden Tag an neuem Input kommt.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe irgendwann so für mich festgestellt, dass wir eigentlich echt nicht länger als 3 Wochen am Stück reisen können. Also ich zumindest, weil ich dann danach einfach eine Pause brauche und das alles so verarbeiten muss. Ich habe mit Emil da ganz oft drüber geredet, weil für mich ist es immer, also so seit Monaten gefühlt alles zu viel und für ihn halt irgendwie nicht. Und dann habe ich halt immer ganz besonders versucht, irgendwie herauszufinden, ob er es einfach nur nicht so ausdrücken kann oder anders empfindet. Und für ihn ist das irgendwie immer alles gleich. Also so, ob wir jetzt surfen gehen jeden Tag oder im Dschungel sind, er sagt immer so, er merkt da keinen Unterschied. Er findet beides cool, nichts ist anstrengend. Und ich glaube, das liegt halt einfach so daran, dass ich halt in der einen Situation habe ich mehr Zeit, um abends irgendwie entspannt Instagram zu machen, zu arbeiten und so weiter und muss nicht planen, wie es weitergeht. Es gibt gar nichts zu planen, weil wir einfach an einer Stelle sind. Und bei dem anderen erlebe ich so krasse Dinge, muss aber gleichzeitig alle Gedanken irgendwie darauf widmen, dass ich weiß, wie es weitergeht, alles zu planen, nebenbei zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, für mich einfach immer so die pure Überforderung, die halt echt 3 Wochen dann so das Maximum ist. Und dann brauche ich eine Pause.
Wenn du jetzt sagst, es war echt zu viel teilweise und du warst an so einem Punkt, wo du überlegt hast, breche ich jetzt die Reise ab. Was hat dich denn dazu bewogen, nicht jetzt nach der Hälfte der Zeit, nach einem halben Jahr zu sagen, ey komm, lass nach Australien fliegen, lass jetzt da diese Radtour machen. Das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Also warum trotzdem weiter, auch wenn es dann oft so anstrengend ist?
Ich hatte eher so den Impuls gehabt, komplett wieder nach Deutschland zu gehen. Also für mich war gar keine Option, jetzt nach Australien zu fliegen, weil ich einfach so keine Kraft mehr für irgendwas hatte. Ich glaube einfach so die Gespräche mit Emil, so weil er unbedingt weiter möchte und unbedingt es halt bis nach Australien schaffen möchte. Und halt dann auch so gesagt hat, wir sind jetzt schon hier, das war in Singapur gewesen, als mir so schlecht ging. Und er hat es halt einfach nicht verstanden, weil wir sind bald in Indonesien, dann sind wir schon so nah dran. Und es ist aber trotzdem halt noch ein weiter Weg gewesen, weil Indonesien viele Inseln hat. Aber ich habe dann einfach so gedacht, okay, mach jetzt halt einfach Urlaub und schau dann, wie es dir danach geht. Und das war auch das Richtige. Danach ging es mir halt wieder besser und dann hatte ich wieder mehr Kraft gehabt. Aber so das abzubrechen, ich glaube, ich wäre dann eher heimgegangen, als nach Australien zu fliegen. Warum, kann ich auch nicht so richtig sagen, aber es wäre dann so mein Impuls gewesen, irgendwie jetzt wieder meine Freunde und Familie einfach um mich herum zu haben und dass es einfach vorbei ist und wir es halt bis dahin geschafft haben und das halt cool war bis dahin.
Macht Instagram so ein bisschen Druck auch, dass diese Geschichte irgendwie vorgehabt zu haben und dann auch durchziehen zu müssen? Gibt's das Gefühl bei dir und euch?
Nee, überhaupt nicht, weil ich denke mir immer so für Instagram, also klar, ich will das nicht so pauschalisieren, aber die Menschen kennen mich ja nicht wirklich. Also selbst wenn jetzt jemand sagt, doch, du bist mir wichtig, aber ich bin einfach nur irgendjemand, dem sie da folgen, weil sie es irgendwie spannend finden. Wenn ich jetzt aber irgendwie ein halbes Jahr nichts mehr posten würde, dann wäre ich vergessen so in dem Sinne. Also ich finde, das darf man einfach nicht zu wichtig nehmen und zu sehr denken, dass die Menschen das unbedingt sehen müssen, weil die sind ja nicht unterwegs. Das ist meine Reise mit meinem Sohn. Ich mache das für uns, für unsere Zeit, dass wir irgendwie die Zeit vor der Schule einfach so intensiv und toll genutzt haben wie nur möglich. Und wenn ich mir das dann für andere Menschen, die ich überhaupt gar nicht kenne, irgendwie so kaputt machen lassen würde und mich irgendwie stressen lassen würde, das würde ich niemals machen. Also ich habe so oft meine Reisen irgendwie umgeändert und anders gemacht, als ich es vorhatte. Und das war mir auch immer völlig egal, was da die anderen dazu sagen.
Ja, nehme ich dir total ab. Das merkt man auch, finde ich, wenn man dir auf Instagram folgt, dass das sehr ehrlich ist und sehr authentisch und eben nicht davon geleitet, was die Leute sehen wollen. Nordkap, das ist das Ziel, was ihr gehabt habt, als ihr vor dieser großen Reise auf dem Landweg nach Australien aufgebrochen seid in Offenbach, wo ihr zu Hause wart und der auch noch seid, ne? Also da ist immer noch die Base in Deutschland. mit dem Fahrrad ans Nordkap. Emil noch jünger, ja, jetzt mittlerweile kann er schon selber wieder mehr fahren, hoffentlich, wenn ihr dann in Australien seid. Aber als ihr da aufgebrochen seid, war das noch nicht so. Da hattet ihr ein Setup, können wir uns auch mal ansehen. Also du ein Gravelbike und er hinten dran, wie so eine Art, haben viele wahrscheinlich schon mal gesehen. Das sind diese Fahrräder, die hängen an so, wie an so einer Stange, ne? Hinten nochmal dran. Das sieht dann fast tandemartig aus. Plus natürlich ordentlich Gepäck. Vorher, auf einer Reise, über die wir in der letzten Podcast-Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, schon gesprochen haben, da wart ihr noch mit dem Fahrradanhänger unterwegs gewesen, weil Emil ja deutlich kleiner war, noch nicht selber strampeln konnte und wollte. Richtung Nordkap wollte er dann aber schon ein bisschen auch mitmachen. Und das ist ja auch gar nicht so einfach, da dann so ein Setup zu finden. Und es war ja auch ein Setup, mit dem du erstmal so auf den ersten Metern und Kilometern deine Probleme hattest, verständlicherweise. Auch wenn es vorher vermeintlich gut durchdacht war, hat es in der Praxis dann nicht so richtig funktioniert. Warum nicht?
Weil das einfach viel zu viel war. Also normalerweise waren wir die Jahre davor, als wir nach Südspanien oder Istanbul gefahren sind, hatten wir immer den Anhänger hinten dran und der Anhänger hat ja zwei Reifen, rechts und links. Und er steht quasi wie so ein Dreirad da und ist fest am Boden. Und mein Fahrrad vorne wackelt dann auf seinen zwei Rädern und mit dem Gepäck quasi. Und ich konnte aber in den Anhänger hinten auch ganz viel Gepäck reinmachen. Jetzt war das halt so gewesen, auf der Reise nach Istanbul hat er auch schon Fahrrad auf diesem Anhänger mit dabei gehabt, so dass er mal selber gefahren ist, mal im Anhänger saß. Und er wollte aber eigentlich nur fahren und war die ganze Zeit genervt, wenn er im Anhänger sein musste. Und deswegen habe ich gesagt, dann machen wir jetzt, damals war er 4 und ist dann 5 geworden, machen wir das nur mit Fahrrad. Ich wusste allerdings nicht, wie das dann wird, weil er hat auf den Reisen vorher immer geschlafen, auch zwischendurch. Aber eigentlich zu Hause mit 4 hat er keinen Mittagsschlaf mehr gemacht. Also dachte ich so, ich weiß jetzt nicht, ob er das dieses Jahr noch bräuchte beim Fahrradfahren. Ich habe dann zur Not noch einen Kindersitz auch noch befestigt, so auf dem Gepäckträger plus die Satteltaschen daneben, was halt auch unfassbar schwer war, das irgendwie zusammen auf diesen Gepäckträger zu bekommen. Letztendlich sind wir dann losgefahren und ich habe halt das Fahrrad getestet ohne diese ganzen. Also ich hatte die Taschen dran, aber die waren noch nicht gefüllt. Und ich habe das mit ihm hinten getestet, wie er auf seinem Fahrrad sitzt und ich vorne und wie das mit dem ganzen Ding, was wir da haben, dieses Tandem-Fahrrad sozusagen, wie das halt funktioniert. Und wir sind so durch die Gegend gefahren und fanden es richtig cool. Wir waren total schnell, weil wenn er tritt, werden wir halt noch schneller. Und es war richtig cool gewesen. Er war voll motiviert, weil er gemerkt hat, wenn er mittritt, dann bringt das was. Und dann haben wir halt alles gepackt und haben es dann am nächsten Morgen drauf gemacht und sind losgefahren. Und ich konnte einfach nicht fahren. Es ging nicht. Ich bin so krasse Schlangenlinien gefahren und konnte diesen Lenker einfach partout nicht gerade halten, weil dieser Lenker, ich glaube, ich habe den mit so 30 oder 40 Kilo irgendwie beladen gehabt, weil das einfach viel zu viel war für einen Lenker. Und ich hatte halt, dadurch, dass jetzt alles auf diesen zwei Rädern steht, auf den zwei Rädern von ihm hinten und meinen vorne, wackelt dieser 4 Meter lange Zug halt einfach von rechts nach links und ich vorne halt diesen 4 Meter Zug mit meinen Unterarmen fest. Also sowohl wenn wir stehen, als auch wenn wir fahren. Und es war einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe mir dann am Ende hatte ich auch eine Unterarmentzündung gehabt. Aber es war echt krass. Ich musste alles umplanen, umpacken, nochmal. Es war eine Wissenschaft für sich. Ich habe jede Tasche gewogen und ausprobiert und wieder gewogen und so weiter. Weil ich am Anfang so gepackt hat, dass es Sinn gemacht hat, wenn ich was suche. Also ich habe dann gesagt, hier sind die Sachen fürs Campen, da sind meine Elektronik-Sachen und so. Aber das hat halt vom Gewicht her keinen Sinn gemacht. Ich musste halt so packen, dass die Gewichtsverteilung Sinn macht.
Und das dann aber auch schon unterwegs. Ne? Also ihr wart schon aufgebrochen, habt gemerkt, so funktioniert nicht so richtig und habt dann unterwegs optimiert, ziemlich am Anfang. Und dann ging es irgendwann dann besser. Das Ding ist, du brauchst ja auch für so eine Fahrradtour ans Nordkap eigentlich für jede Wetterlage Zeugs. Ne? Das heißt, du hast echt viel Gepäck. Es kann ja kalt sein, es kann regnen, es kann sogar schneien, es kann total warm sein. Du musst ja auf alles vorbereitet sein.
Ja, total. Das war eine riesen Herausforderung gewesen, weil wir waren zwar schon geübt darin, so Fahrradtouren zu machen. Wir haben 3 Fahrradtouren schon vorher gemacht gehabt, aber es war halt immer warm gewesen. Und jetzt war es zum ersten Mal so, dass es halt alle möglichen Temperaturen hätte geben können, mit Minustemperaturen bis zu 30, 35 plus oder so. Und als wir ankamen, war es auch so der Jahrhundertsommer und war richtig heiß, aber es wurde halt gegen Ende, weil wir auch so viele Monate unterwegs waren, immer und immer kälter. Und man hat da natürlich andere Matratzen gebraucht, man hat andere Schlafsäcke gebraucht. Die sind natürlich auch alle viel größer als die Sommerversion. Dann hat man nochmal eine lange, dicke Hose gebraucht, was für Oberkörper und so. Also für alles hat man nochmal die Version für den Winter benötigt. Und das war halt etwas, was ich vorher gar nicht so hatte. Von daher war das so logistisch eine riesige Herausforderung gewesen.
Du bist ja für mich auch echt ein wunderbares Beispiel dafür, dass man nicht ein totaler Outdoor-Freak sein muss und sich auskennen muss mit allem, um auf so eine Reise aufzubrechen, um loszufahren. Ich glaube, das ist für ganz viele so ein Ding, dass ich denke, da habe ich das noch nicht, da kenne ich mich nicht gut genug aus und so, also kann ich noch nicht los.
Ja.
War das nicht so, dass du auch mit einem Zelt total Probleme hattest unterwegs und dann, ich erinnere das irgendwie, dass du dann aber eben auch gefragt hast, also über deine Kanäle, ne, Leute, habt ihr Ideen, Tipps? Das ist ja was, wie man dann mit so einer Situation umgehen kann, wenn man sich eben noch nicht so gut auskennt. Ich finde, das zeigst du hervorragend, dass das alles kein Grund ist, nicht loszufahren.
Ja, auf gar keinen Fall. Also bei der ersten Reise, die wir gemacht haben, hatte ich nicht mal eine Ahnung, wie man Reifen flickt, überhaupt nicht. Ich wusste einfach gar nichts übers Fahrradfahren. Ich wusste nicht mal, wie so ein Reifen drinnen aussieht oder so. Also echt nichts. Und jetzt mittlerweile könnte ich einen Reifen wahrscheinlich so mit geschlossenen Augen flicken. Und bei dem Zelt war das genauso. Also ich hatte da auch keine Ahnung, wie das alles, also wie ist es perfekt? Wie sollte das Überzelt, wie viel Abstand sollte das zum unteren Zelt haben und so weiter? Ist es besser, wenn das mehr Abstand hat, aber dann kommt ja der Wind rein? Sind wir dann irgendwie, ist es dann kälter für uns oder ist es schlimmer, wenn es aufliegt, weil es dann vielleicht reinregnen könnte und so? Und da habe ich mir immer Tipps von allen anderen geholt. Also gerade auch so von der Community, da sind ja auch immer Leute dabei, die einfach einen Plan haben und dann ihre Erfahrungen mit einem teilen. Nichtsdestotrotz bin ich mit einem richtig beschissenen Zelt los, beziehungsweise mag ich das Zelt eigentlich. Es ist sehr, sehr günstig und es hat all die Reisen vorher problemlos alles gehalten. Jeden Sturm hat es überstanden, jeden Starkregen, alles. Aber das Problem war einfach, dass unsere Matratzen zu groß waren und ich darüber nicht nachgedacht habe. Also dadurch, dass wir nicht mehr diese kleinen Matratzen hatten, sondern jetzt diese großen Wintermatratzen, haben die halt so ans Zelt an die Seiten angedrückt und dadurch war das Innenzelt mit dem Außenzelt dann zu nah aneinander und dann hat es da halt überall reingeregnet. Und das war unser Riesenproblem gewesen. Und das hat dann irgendwann auch das ganze Zelt kaputt gemacht. Die Zeltstange ist dann gerissen, der Reißverschluss ist gerissen und irgendwann haben wir in so einem Zelthaufen geschlafen, ja.
Mit Sicherheit in dem Moment richtig beschissen, aber heute eine Nacht, an die ihr euch dann eher erinnert als an die anderen Nächte, die Nacht, als das Zelt kaputt ging oder nicht mehr richtig funktioniert hat.
Ja, wenn ich die Bilder sehe, finde ich es immer wieder lustig, weil es echt zum Totlachen aussieht, wenn man sich die Bilder von diesem kaputten Zelthaufen ansieht und sich überlegt, dass wir da wirklich drin geschlafen haben.
Das ist das eine, was so hätte dagegen sprechen können, überhaupt aufzubrechen. Ich habe keine Ahnung und ich habe vielleicht auch nicht das große Budget, um mir die allerteuersten, tollsten, leichtesten Sachen zu kaufen.
Ja.
Kein Grund. So. Ein weiterer Grund, den es hätte geben können, ist Angst, Schiss. Du sagst, deswegen sage ich das jetzt hier auch so, selbst von dir, du bist eine Schisserin in vielen Situationen.
Ja.
Du hast immer wieder Angst vor Dingen auch. Aber auch das hat dich ja nicht aufgehalten. Dennoch hat es dich ja bewegt und du hast dich mit dieser Angst vorher auseinandergesetzt und du hast dich gefragt, was kann alles passieren? Wie machst du das? Machst du das ganz bewusst? Guckst du dir an, wovor habe ich Angst? Gibt es verschiedene Ängste? Bei welchen guckst du genauer hin? Wovon die dich möglicherweise abhalten können? Welche Dinge machst du nicht, weil du Angst davor hast? Und welche machst du trotzdem oder gerade, weil du Angst davor hast?
Also ich würde sagen, ich habe vor super, super vielen Dingen Angst und alle Menschen, die so outdoor unterwegs sind, würden sich totlachen, wenn sie so hören würden, über was ich mir manchmal Gedanken mache oder wo ich Angst habe, dass ein Bär kommen könnte, in welchen Gegenden, während da auf gar keinen Fall Bären kommen und andere halt dann einfach nur lachen würden. Wiederum andere, die halt gar nicht so viel outdoor unterwegs sind, würden es trotzdem als extrem mutig bezeichnen, dass ich da draußen schlafe und sagen, wow, wie mutig bist du denn? Also es ist halt auch immer so, mit wem vergleicht man sich? Und ich vergleiche mich halt ganz oft mit den Leuten, die halt auch so mit dem Fahrrad oder allgemein gerne draußen unterwegs sind und draußen zelten und irgendwie, keine Ahnung, draußen ihr Lagerfeuer machen und so. Und ich will das halt auch, weil ich weiß, wie cool das ist und wie viel mir das gibt. Ja, dass das mich so sehr erfüllt. Und deswegen möchte ich halt auch so leben. Nur habe ich halt davor Angst. Und für mich ist halt so das Wichtige, ich habe auch Ängste, wo ich sage, okay, das ist egal, die Angst kann von mir aus bleiben. Die hält mich halt von nichts ab, so wirklich. Also ich würde niemals irgendwie so Bungee-Jumping machen oder irgendwie aus dem Flugzeug rausspringen oder so. Niemals. Also nicht mal für Geld, egal was. Niemals. Aber es ist auch egal. Also wahrscheinlich würde irgendjemand sagen, boah, das ist voll das coole Gefühl, aber in mir löst es irgendwie nichts aus. Ich kann da gerne drauf verzichten, ist in Ordnung so. Aber wenn ich so darüber nachdenke, so draußen mit meinem Zelt in der Natur zu sein, in so richtig schöner Landschaft und den Sonnenuntergang zu sehen und irgendwie so ein Lagerfeuer zu machen und dann die Sterne zu beobachten und dann einzuschlafen da draußen, so ganz allein in der Natur und dann am nächsten Morgen aufzuwachen mit dem Zwitschern der Vögel und so. Das ist für mich einfach, wenn ich allein schon nur drüber nachdenke, ist das halt so schön. Und das dann nicht machen zu können, weil ich so extrem Angst davor habe, wäre halt voll traurig. Und deswegen versuche ich dann, diese Ängste halt irgendwie loszuwerden, was natürlich nicht einfach ist, weil ich halt trotzdem extreme Angst davor habe. Und das verstehen dann auch manche einfach nicht. Also gerade viele Leute, die so draußen unterwegs sind, sagen dann auch oft so, ja, aber wenn du doch Angst hast, dann lass es doch. Aber ich denke mir so, ja, aber ich will es doch machen, weil es halt voll cool ist. Kann ja nichts dafür, dass ich Angst davor habe.
Ja, ich habe so einen Spruch, der mich schon lange begleitet, den ich immer in dem Zusammenhang so passend finde. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern das, was anderes wichtiger ist als die Angst. Also erstmal, gab es solche Momente, die du gerade beschrieben hast, in der wunderschönen Landschaft mit dem Sternenhimmel, vorher der Sonnenuntergang? Ja, gab es die auf dieser Reise ans Nordkap?
Ja, auf jeden Fall. Also auf dieser Reise waren wir zum ersten Mal so richtig viel alleine wildcampen gewesen. Und man kann ja in Norwegen, hat man einfach so viele Möglichkeiten dazu. Und das waren einfach, also ein Platz war schöner als der nächste. So vor allem, je weiter es hoch in den Norden ging, umso schöner wurde es irgendwie. Aber der Weg dahin war halt sehr schwer gewesen. Also das erste Mal Wildzelten war eine Katastrophe gewesen, obwohl es eigentlich wunderschön war. Aber ich hatte halt Todesangst, wirklich. Also ich saß in diesem Zelt und habe einfach die pure Panik gehabt, dass irgendjemand kommt, so einfach nicht die Kontrolle darüber zu haben und irgendwie so ausgeliefert zu sein in diesem Zelt, nicht zu sehen, was draußen passiert und was ist, wenn doch ein Tier kommt und was ist, wenn ich doch als Mutter hier gerade versage und mein Kind in Gefahr bringe und so weiter. Und das war schrecklich. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Es war also grauenvoll gewesen. Umso größer war aber dann die Freude am nächsten Morgen, als ich es geschafft habe und gemerkt habe, ey, wir leben noch und es war mega cool und es passiert nichts. Das sind nur deine Gedanken. Du hast Katastrophengedanken dir ausgemalt, aber die haben nichts mit der Realität zu tun. Und diese Erfahrung habe ich halt ganz oft auf dem Weg zum Nordkap gehabt. Also ich habe so viele Ängste überwunden, vor denen ich echt, also so vor diesen Situationen so krasse Angst hatte. Und dann, während ich sie doch gemacht habe, immer noch krasse Angst hatte. Es war nicht so, als wäre die Angst dann weg gewesen.
Ja, das wäre mal eine Frage gewesen. Also hat sich das geändert dann mit der Zeit, also mit dem Wiederholen?
Also das schon, ja. Also beim Wildzelten zum Beispiel habe ich gegen Ende keine Angst mehr gehabt. Oder vielleicht so ein bisschen noch, so manchmal so ein Gedanken oder so, ist da vielleicht doch jemand. Aber wenn ich es vergleiche mit dem Anfang zum Ende, ist es ein Riesenunterschied gewesen. Also am Ende waren wir einfach überall am Wildzelten und ich habe mich selber dann so dabei beobachtet und dachte so, krass, wer bist du? Du machst dir so draußen so dein Essen im Dunkeln und jetzt gehst du ja einfach schlafen, als wäre nichts. Aber das war so richtig krass. Also ich hatte da ganz viele so Momente, wo ich so dachte, was ist denn jetzt los, ey? Also wenn ich es jetzt vergleiche mit vor 3 Monaten. Und es war auch so krass, einfach zu wissen, so was ist in 3 Monaten möglich? Wie schnell kann man sich verändern, wenn man es einfach doch macht? Das war eine richtig wichtige Erfahrung, fand ich.
Hast du irgendwelche Strategien, wenn diese Angst dann so krass da ist, mit der umzugehen?
Ja, also ich versuche Ängste rational irgendwie zu betrachten. Also ich versuche mir einfach Statistiken vor Augen zu führen. Ich recherchiere extrem viel zu meinen Ängsten, egal um was es geht. Wenn ich auch jetzt hier, wenn ich surfen gehe, dann informiere ich mich tagelang, ob da Haiangriffe waren, was kein Mensch machen würde, weil andere wollen davon einfach gar nichts wissen. Die gehen rein und sagen, red bitte überhaupt nicht von Haien. Aber ich bin so, ich will das alles wissen. Ich will wissen, wie viele Angriffe gab es da, wann waren die, wieso waren die und so weiter. So, dass ich mir dann halt sagen kann, okay, die Wahrscheinlichkeit ist so krass gering, weil diese ganzen Faktoren, die sind gerade gar nicht da und deswegen passiert das wahrscheinlich nicht. Und ich sag mir halt auch immer, gerade so beim Wildzelten, du bist ja viel sicherer als eigentlich zu Hause. Also man fühlt sich immer in der Stadt so extrem sicher, aber jeder Nachhauseweg im Dunkeln im Winter ist gefährlicher, als da in Norwegen in der Natur zu liegen, weil da einfach auch keiner ist. Also je weniger Menschen, umso weniger Gefahr ist ja auch eigentlich da. Aber trotzdem hat halt der Mensch gerade dann, wenn wenige da sind, also zumindest ich, umso mehr Angst. Und es macht halt keinen Sinn. Und ich versuche mir dann immer wieder zu sagen, wo eigentlich die Gefahr lauert und wo ich mich aber sicher fühle. Und das hier eigentlich gerade aber sicher ist und es nur mein Kopf ist, der mir so Horrorszenarien erzählt.
Aber es ist jetzt kein, dass du sagst, also nichts Körperliches, wo du sagst, jetzt atme ich tief durch oder jetzt drücke ich hier den und den Punkt an meinem Handgelenk. Also gibt es da irgendwelche Werkzeuge?
Ja, also ich versuche schon bewusst zu atmen, weil ich auch so eine Kandidatin bin, die auch Panikattacken kriegen kann. Also versuche ich auf jeden Fall meine Atmung zu beruhigen. Dann habe ich auch immer so eine Nackenentspannungscreme dabei, die mich irgendwie, also so eine Muskelentspannungscreme eigentlich, aber irgendwie entspannt die mich so extrem. Ich weiß auch nicht, wenn ich die nehme, weiß ich, dass ich schon mal so ein bisschen runterfahren kann. Ich hatte auch Baldrian-Tabletten dabei gehabt, die mir auch geholfen haben in den schlimmsten Situationen. Also ich versuche schon auch so körperlich die Symptome, dieses krasse Adrenalin, was man da hat, irgendwie so ein bisschen runterzufahren, ja. Und mich halt dann nicht zu bewegen und so rumzurennen, versuchen irgendwie das loszuwerden, sondern es halt auszuhalten.
Was ja manchmal schwierig ist mit dem Nichtbewegen, weil warst du nicht auch, war das nicht auf dieser Reise ans Nordkap, wo du auf einem Berg irgendwie so eine krasse Höhenangst auch hattest ja. Und dann auf allen Vieren oben auf diesem Berg unterwegs war? Also nur, wir lachen jetzt drüber, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber mal eine Vorstellung davon zu bekommen, was du meinst, wenn du sagst Angst. Ja, also tatsächlich vielleicht dann doch ein bisschen krasser, als sich das einige jetzt vorstellen.
Ja, nee, da hatte ich auch richtig Todesangst gehabt. Aber an dem Tag war halt auch Sturm. Also es war extrem windig und ich habe halt auch extreme Angst vor Wind. Das war halt einfach doof, beides zusammen. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren Höhenangst bekommen, extreme von einem auf den anderen Tag und habe dann so richtige körperliche Symptome. Mir ist schwindelig, mir ist schlecht. Noch ehe ich überhaupt denke, oh, wie hoch es ist, fängt mein Körper schon an mit dem Schwindel und so. Und dann zusätzlich habe ich halt extreme Angst vor starkem Wind. Und an dem Tag war starker Wind gewesen und wir sind da halt hoch. Und es war schon ein krasser Weg, was mir nicht so ganz bewusst war, als ich hochgegangen bin, weil das irgendwie so ein bekannter Weg ist. Aber gleichzeitig wird halt auch gewarnt, dass man nicht bei so krassen Winden und so weiter hochgehen sollte. Und wir haben es halt trotzdem an dem Tag gemacht, weil ich es falsch eingeschätzt habe auch. Hätte ich gewusst, dass es halt so extrem windig wird, hätte ich das auch nicht gemacht. Aber ich bin dann halt auf allen Vieren da oben dann rumgekrabbelt und konnte überhaupt nicht, als ich oben ankam. Mein einziger Gedanke war die ganze Zeit, ich gehe jetzt hoch, aber wie komme ich hier jemals wieder runter? Die müssen mich mit dem Helikopter abholen oder so. Ich werde hier nicht runterkommen, niemals. Aber ich bin halt die ganze Zeit weitergelaufen, weil ich halt auch nicht mehr umkehren konnte. Ich konnte eh nicht mehr runter. Also war ich so, dann können wir auch gleich hochgehen. Und dann saß ich da oben und konnte halt einfach nicht gucken. Ich konnte mir nichts angucken. Ich saß da und habe mich fast übergeben. Und mein Sohn war voll happy, dass wir oben sind und meinte die ganze Zeit, boah, Mama, du musst mal schauen, das ist so schön. Und dann irgendwann so nach einer langen Zeit hat sich so dieses Körperliche endlich beruhigt. Und dann konnte ich so die Augen aufmachen. Und dann saß ich erstmal da, ohne was zu sehen. Dann habe ich mich so ein bisschen so, bin ich so zur Seite gekrabbelt und habe mal so mit dem Kopf hochgeguckt, um mal so ein bisschen die Aussicht zu sehen. Und es hat sich dann so nach einer halben Stunde konnte ich dann da plötzlich normal sitzen und konnte einfach schauen. Ich konnte zwar nicht stehen, so wie die anderen Leute, aber ich konnte sitzen und konnte die Aussicht genießen. Und komischerweise war der Weg runter dann am Ende gar nicht schlimm. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe gedacht, ich würde jetzt einfach auf den Po runterrutschen, weil anders konnte ich es mir nicht vorstellen. Und dann bin ich dahin und dann sind dabei irgendwie Leute vor mir gelaufen und das hat mir so eine krasse Sicherheit gegeben, hinter denen zu laufen, weil ich irgendwie nicht mehr so dieses Gefühl hatte, ich falle runter, weil es war so steil, der Abhang, dass ich irgendwie durch die Sicherheit hatte und dann einfach ganz schnell runter bin, ohne nachzudenken.
Wie lange habt ihr gebraucht bis ans Nordkap?
3,5 Monate und dann nochmal 2 Wochen zurück. Also wir waren so knapp über 4 Monate unterwegs gewesen. Aber wir haben auf dem Weg auch mehrere Male Pause gemacht. Also sei es, weil ich eine Erkältung hatte und mal eine Woche lang pausieren musste oder wegen dem Zelt zum Beispiel musste ich mal 2 Wochen Pause machen, weil die Stange kaputt war. Also so Sachen, genau.
Wenn du heute auf die Zeit blickst, was war das Außergewöhnliche, das Besondere an dieser Reise?
Ich weiß nicht, ich finde, ich erzähle immer allen Menschen, dass es die krasseste Reise meines Lebens war und das sage ich auch immer noch. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, aber für mich war das irgendwie so ein Befreiungsschlag alles, weil ich einfach alles gemacht habe, was ich schon immer machen wollte. Ich war so genau die Version von mir, die ich immer sein wollte und habe einfach wirklich alles gemacht, worauf ich Lust hatte, obwohl ich so krasse Angst hatte. Und ich habe mich immer und immer mutiger gefühlt. Und als wir dann wirklich oben am Nordkap ankamen, da war ich dann einfach so, als wir das geschafft haben. Und der letzte Weg war nämlich auch nochmal sehr, sehr, sehr herausfordernd. Aber als wir da zurückkamen, dachte ich echt so, nichts auf der Welt kann mich noch abhalten irgendwie. Also es gibt nichts mehr, was ich nicht schaffen kann. Und das war einfach so ein cooles Gefühl und genauso hat sich halt auch mein Sohn gefühlt. Und es war so cool, weil der erzählt heute noch den Leuten, die wir treffen, wenn die so sagen, ja echt, ihr wollt dann in Australien Fahrrad fahren, dann das Erste, was er sagt, ist, ja, ich bin auch bis ans Nordkap gefahren übrigens, weil er da so stolz drauf ist. Das hat uns beiden irgendwie so ein extremes Selbstbewusstsein beschert, diese Reise ans Nordkap. Und einfach, ja, wir waren einfach richtig verbunden mit der Natur. Und alles andere war egal, alle Gedanken von außen, die ganze Kritik von außen, die Menschen, was sie dazu sagen oder davon halten, alles war plötzlich egal. Und je mehr Ängste ich abgelegt habe, umso mehr hatte ich auch so diese ganzen Zukunftsängste abgelegt. Also plötzlich war ich dann so, ey, wenn ich das geschafft habe, ich mache jetzt einfach alles, worauf ich Lust habe. Ich höre jetzt auf mein Herz und nicht mehr auf die anderen. Und dann habe ich so auch ganz viele grundlegende Entscheidungen für mein Leben halt auch treffen können.
Jetzt steht ja eine weitere grundlegende Entscheidung an. Emil ist 7, glaube ich, jetzt mittlerweile. Ist das dieser Sommer schon, wo das Thema Schule jetzt ansteht?
Ja.
Wie geht ihr damit um? Oder willst du dich damit gerade gar nicht beschäftigen?
Doch, voll. Wir freuen uns beide tatsächlich voll darauf. Ich glaube, das liegt jetzt auch einfach daran, dass wir so lange auf dieser Reise waren. Und ich hatte das auch ein bisschen bewusst so gewählt, dass wir vorher so eine lange Reise machen, weil ich früher nach der Schulzeit auch schon mal eine lange Reise gemacht habe und wusste, nach so einem Jahr vermisst man eine Base und vermisst es, daheim zu sein. Dann ist man erstmal jahrelang irgendwie bedient mit Reisen und freut sich auf daheim sein. Und genauso ist es jetzt auf jeden Fall bei mir zumindest sehr, sehr stark. Und wenn ich Emil frage, ob er sich auf die Schule freut, dann freut er sich da auch. Also ich glaube, wir sind beide bereit, jetzt erstmal irgendwo wieder anzukommen. Nur das Wichtige ist halt, dass es nicht wieder so wird wie vorher. Also das mit den 3 Jobs und Hin- und Hergerenne sowieso nicht. Aber vor allem auch, dass wir nicht wieder in Offenbach in dieser 2-Zimmer-Wohnung wohnen, sondern irgendwo hinziehen, wo wir halt mitten in der Natur sind. Also das ist für mich so extrem wichtig, dass wir dieses Leben von unterwegs irgendwie in das Leben zu Hause einbinden können und dass wir das, was mir halt so Spaß macht, nämlich dieses Draußensein und so weiter, eben auch zu Hause haben. Ein bisschen wie du das ja auch machst. Das wäre sowas, was ich halt auch zu Hause probieren würde, was ich auch schon die letzten Jahre zu Hause probiert habe, aber der Wohnort einfach nicht ideal dafür für mich zumindest war, weil im Winter mit dem Fahrrad nach der Kita mit dem Anhänger im Wald zu fahren und es regnet in Strömen und es hängen keine Blätter auf den Bäumen und alles sieht trist und kahl aus. Man fährt da durch die Matschepfützen ohne richtigen Plan. Macht irgendwie nicht so viel Spaß. Also das war nicht so das Richtige. Aber wir werden jetzt irgendwo in die Berge ziehen und halt einfach versuchen, dann da Fahrrad, also ich versuche dann irgendwie in Fahrradgruppen zu sein, mehr Fahrrad zu fahren, dass man da irgendwie mehr zeltet. Und ich kenne auch ganz viele Freunde von mir, die so in den Bergen wohnen und da auch regelmäßig irgendwie auf den Bergen zelten und so. Also ich glaube, dass man da auch kleine Fahrradtouren machen kann, dass man das schon irgendwie ins Leben so einbinden kann. Das Wichtige ist für mich einfach nur, dass wir viel draußen sind und dass wir uns ein neues Leben aufbauen, wo das halt möglich ist.
Großes Abenteuer, ein spannendes Unterfangen, das tatsächlich dann auch so hinzukriegen und zu integrieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr das gut schaffen werdet. Aber ja, also ich finde das so großartig, diese Erlebnisse in der weiten Welt sind, finde ich das fast dann noch die größere Herausforderung und das spannendere Abenteuer. Wie kriegt man das wirklich im Leben, also im Alltag hin, ne? Mit Schule und so weiter. Ja, wird spannend.
Es ist unsere neue Challenge dann.
Ja, genau. Es hört nie auf. Jetzt aber erstmal eins nach dem anderen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Erfolg, dass ihr darüber kommt nach Australien. Ja, ich werde auch gerne, ich meine, du hast eine große Followerschaft, du erreichst viele Leute, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja die eine Hörerin, den einen Hörer dieses Podcasts, meines Podcasts, und der sagt, aber da kenne ich jemanden, der segelt gerade nach Australien rüber, von Osttimor. Dann bitte unbedingt melden. Und ja, ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit dann in Australien. Das werdet ihr doppelt genießen, weil es dann danach eben in dieses neue Abenteuer geht mit Schule und so weiter. Ich werde das verfolgen auf jeden Fall. Alle anderen können das natürlich auch verfolgen. Und sag danke. Danke fürs Gespräch. Danke für deine Zeit.
Ja, danke dir. Es war sehr schön wieder mal.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben. Und ich habe jetzt vorgestern gesehen auf Instagram, dass Jasmin tatsächlich eine Möglichkeit gefunden hat, um nach Australien zu segeln. Und dass sie seit gestern auf dem Schiff ist und jetzt diese Überfahrt macht, vor der sie auch richtig großen Respekt hat. Aber ich habe sie gesehen in diesem Video, wo sie davon erzählt hat, von dieser Möglichkeit, dass sie sich aufgetan hat. Und ja, es war ganz toll, sie da so glücklich zu sehen, dass das jetzt klappt, nach all der langen Zeit, dann doch auf dem, in Anführungszeichen, Landweg, in diesem Fall auf dem Seeweg, aber ohne Flugzeug, nach Australien zu kommen und dann endlich die Fahrradtour durch Australien zu beginnen. Wenn du magst, dann folg Jasmin gerne auf Instagram. Du findest sie da unter Jasmin Böhm, Böhm mit Ö-H-M geschrieben. Ich werde den Link aber auch nochmal in den Newsletter packen, der diesen Podcast begleitet, den du abonnieren kannst unter christoförster.com/frei-raus. Da findest du dann auch nochmal alle Infos zu Jasmins neuem Buch Hallo Angst, ich mach's jetzt doch. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen aus diesem Gespräch. Ein paar Impulse, Inspiration. Manchmal wundern wir uns, was dann doch alles geht. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst zur nächsten Folge. Am Freitag gibt's die nächste kurze, am Dienstag wieder eine längere Frei-Raus-Folge. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Say, I love you more with every passing day.